Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir im Mikrofon begrüßen darf ich den Mick Hochreiter. Hi Mick, schön, dass du da bist.
Servus, danke für die Einladung.
Bei uns geht's heute um Meisterschaften, um Fehler, um die Art und Weise, wie man damit umgeht und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen um Eishockey. Aber bevor wir da einsteigen, Mick, du bist zum ersten Mal da. Wer bist du eigentlich?
Ja, ein relativ junger Typ aus Berlin, der jeden Spaß zu haben ist und ich glaube auch sehr viel Spaß am Leben hat.
Spaß am Leben? Was ist denn Spaß am Leben?
Ich glaube, Sachen unternehmen, einfach das Leben in so gut es geht vollen Zügen genießen. Viel machen.
Ich frage deswegen, wir haben für unsere Zuhörer gerade ungefähr 22 Minuten wunderschönes Gespräch gehabt, die scheinbar für immer verloren sind. Spaß am Leben, sowas auch. Spaßig noch.
Es ist lustig. Also wird nicht langweilig.
Für dich ist es lustig. Ich weine innerlich. Ich weine. du hast gerade gesagt, Berliner Jung. Wie landet man als Berliner Jung in Biedekheim? Die Welt ist groß.
Ja, klar. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so viel größer als Berlin und das ist jetzt auch nicht eine Stadt, sage ich mal, wo man jetzt sagt, da wollte ich schon immer mal hin. Aber ja, das ist halt so ein bisschen das Eishockey-Business durch die Spieleragenten, sage ich mal, die einem die Verträge vorlegen.
Kommt dann aus dem Nichts erstmal ein Vertrag oder kommt erstmal, hey, da ist eine Anfrage da oder hast du dir mal vorgestellt, da hinzugehen oder telefonier doch mal, wie läuft das ab?
Es kommt nicht aus dem Nichts. Klar, man bekommt erstmal so einen kleinen Heads-up, dass man eventuell von einem Verein Interesse bekommt. Und dann geht es erstmal so ein bisschen immer ans Verhandeln und mit dem Trainer beziehungsweise mit mir, mit dem Spieler sprechen, ob man überhaupt so richtig ins Team passt, sage ich mal.
Was interessiert den Trainer? Wann passt man denn ins Team?
Viel. Den Trainer interessiert sehr viel. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie man als Person einfach ist. Klar, man versucht als Trainer ein gutes Team für die Saison zusammenzustellen und ich glaube, da ist es nicht nur wichtig, aufs Eishockey-Technische zu gucken, sondern eben auch, wie man als Person ist. Und hat man halt, bist du verbissen, was machst du in der Freizeit, so alles Mögliche eigentlich.
Was machst du in der Freizeit und bist du verbissen?
Ich bin verbissen, meistens, wenn es mir wichtig ist. Und ja, in der Freizeit recht viel. Ich studiere nebenbei.
Was studierst du?
International Management. Ist
ja
nicht meine erste Wahl gewesen, aber es ist relativ breit gefächert, sage ich jetzt mal. Und es gibt mir einfach noch nach dem Eishockey eine Möglichkeit, einfach weiterzumachen und einen normalen Beruf, sage ich mal, auszuführen.
Ja. Woran merkst du Verbissenheit?
Ich würde sagen, wenn ich zum Beispiel etwas versuche und es vielleicht mit dem ersten Anlauf nicht klappt und ich es halt einfach wirklich gerne haben will oder schaffen würde, erreichen will und ich halt immer weiter versuche, dieser Gedanke nicht übers Aufgeben nachzudenken. Das ist, glaube ich, so für mich die Verbissenheit.
Ist es dann ein mit dem Kopf durch die Wand oder ein ich versuche so viele verschiedene Dinge und so probiere es so oft, bis es halt irgendwie klappt?
Gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen unterschiedlich von der Situation, was eben da mal auf einen dann zukommt. Ich denke gerne drumherum immer so ein bisschen und überlege, ob man es vielleicht so machen kann oder so. Aber im Endeffekt, glaube ich, manchmal wäre es sogar, glaube ich, besser, wenn ich so straightforward wäre und einfach Kopf durch die Wand. Aber das kommt immer auf die Situation an, würde ich sagen.
Du hast gesagt, der Trainer fragt, was man so privat macht. Was interessiert ihn daran? Warum ist das spannend für den Trainer?
Ich glaube, so ein bisschen ich frage jetzt nicht wahrscheinlich direkt, was machst du privat, was sind deine Hobbys, aber versuchen halt so ein bisschen drumherum zu reden, sage ich mal. Wir wollen halt erfahren, glaube ich, was du für eine Person bist. Und ich glaube, es gibt dem dann halt auch eben den Eindruck, um das Team dann eben aufzubauen. Wenn ich jetzt sage, dass ich gerne Golf spiele, dann sagt es ihm halt nicht so viel aus, nur dass ich vielleicht gerne draußen bin. Ja. Oder Golfspieler eben. Aber ich glaube, so dieses Drumherum, so die Person ein bisschen kennenlernen, ist, glaube ich, so in erster Linie relativ wichtig.
Du hast gesagt, das interessiert den Trainer, weil er sich ein Bild machen kann. Was machst du denn noch nebenher, wenn du jetzt nicht gerade Eishockey spielst, wenn du nicht gerade trainierst, wenn du nicht gerade dich aufs Spiel vorbereitest?
Ich zocke gerne, ab und zu. Nicht so viel wie früher, aber schon noch hin und wieder mal ein bisschen. Und das ist einfach so ein bisschen Entspannung, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ja, das nebenbei noch natürlich das Studium, wie gesagt, und einfach, ich glaube, viel Zeit mit Freunden, wenn es gerade geht, verbringen zu können. Auch viele Freunde von früher aus Berlin halt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich echt sehr gerne mache und auch sehr schätze.
Du hast gerade zocken gesagt. Mit Headset, ohne Headset, Singleplayer, Multiplayer?
Mit Headset, auf jeden Fall. Multiplayer, definitiv. Ich bin nicht einer, der viele Solo-Games zockt. Worauf ich mich aber sehr freue, ist GTA. Haben wir ja lange drauf gewartet. Aber ich bin eher jemand, der mit anderen gerne spielt. Auch mit Freunden. Zum Beispiel mein einer Freund, der ist in Island geboren. Hab dann mit ihm in Berlin im Nachwuchs gespielt. Der ist wieder zurück nach Island gezogen. Und dann zocke ich halt ab und zu mal auf dem Arm mit ihm, wenn er gerade Zeit hat und nicht arbeitet. Und das ist, ja, so ein bisschen Verbundenheit dann wieder. Kann zusammen zocken, reden. Wie war der Tag? Wie ist die Arbeit? Was machst du so? Ja.
Teamsport.
Ja, genau.
Das andere Studium, was ich spannend finde, klar, erstmal logisch, man macht irgendwie was mit dem Körper, man hat nebenher ein bisschen was für den Kopf, das ist eine schöne Ergänzung, eine schöne Kombi. Management, hast du selber gesagt, ja, schön breit gefächert, ist eigentlich auch ganz nett. Wie kriegt man es zusammen?
Ich würde sagen, dass ich noch relativ gesegnet bin, was meine Freizeit angeht, vor allem mit dem Sport, den ich gerade ausübe, als Volltätigkeit. Das ist, wir haben morgens Training von 8 bis 1. Klar, man kümmert sich danach vielleicht noch ein bisschen mehr um seinen Körper, dann wird es vielleicht ein bisschen später. Aber im Endeffekt habe ich den restlichen Tag so gesehen frei und kann eben Uni lernen, mit Freunden treffen. Ich glaube, da ist es für andere, die zum Beispiel jetzt an der richtigen Uni ohne Unterstützung von ihren Eltern noch selber Geld verdienen müssen, um eine Wohnung zu bezahlen und alles Mögliche, ist das, glaube ich, wesentlich anstrengender.
Du hast gerade eine Unterscheidung gemacht, richtige Uni?
Ja, ich studiere online, halt ohne Präsenz. Und da ist es halt für mich wesentlich einfacher, weil ich bin ordentlich flexibel. Ich kann von überall studieren. Ich könnte theoretisch auch im Bus lernen. Schlafe ich aber eher.
Ja, auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt?
Beides. Ja, dadurch bin ich halt einfach viel flexibler. Und ich glaube, wenn ich Präsenzpflicht hätte an der Uni, klar, man kann das irgendwie vielleicht vereinbaren, dass Gregor da eventuell was sagen könnte oder man da was machen könnte. Es wäre alles möglich bestimmt, aber ich, dadurch, dass ich vielleicht nicht für immer in Bietigheim bin, ist das für mich so die beste Option.
Voll cool. Zeigt auch irgendwie Verbissenheit.
Ja.
Eine gewisse Leistungsbereitschaft. Wie sieht es denn aktuell aus? Ich frage jetzt nicht nach tatsächlichen Noten, aber bestehst du Kurse eher oder fällst du eher durch? Oder?
Bis jetzt bin ich noch nicht durchgefallen.
Nice.
Tatsächlich. Aber es ist, ja, mal ist die Motivation mehr da zu lernen, mal weniger. Und dadurch, dass ich auch die ganzen Klausuren zeitunabhängig schreiben kann und einfach mich dafür anmelden muss, einen Tag vorher und die am nächsten Tag schreiben kann, ist es halt relativ einfach.
Schreibst du die online oder musst du da dann irgendwo hinfahren?
Ich schreibe die online.
Wie funktioniert das? Könnte man ja betrügen.
Man könnte, aber da wird schon mittlerweile relativ stark drauf geachtet. Man schreibt die Klausur an seinem Laptop, den man eben zu Hause hat, und man kriegt von der Uni noch ein iPad ausgeliehen, geleased, sage ich mal. Und man hat das iPad verbunden, seinen Laptop verbunden mit einem Server. Und bevor man die Prüfung schreibt, muss man auch durch den Raum gehen, mal unter den Tisch filmen, alles Mögliche, die ganze Umgebung, und muss halt versuchen, die ganze Zeit den Blick auf den Laptop zu haben. Ja. Darauf wird auch tatsächlich sehr geachtet. Sobald man mal ein bisschen abschweift und vielleicht mal aus dem Fenster guckt, kommt eine Nachricht. Ja, bitte, weiter konzentrieren auf den Laptop und nicht irgendwie in die Gegend rumschauen. Ja.
Witzig. Okay. Ja gut, klar, auf die Art und Weise kann man sicherstellen, dass da eben weniger gespickelt wird. Ja. Spannend. Wenn du eine Klausur zurückbekommst, kriegst du eine Note und du siehst irgendwie Sachen richtig gemacht, Sachen falsch gemacht. Wie geht man damit um? Ist das wie beim Eishockey oder ist das was ganz was anderes?
Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie mit was für einer Note man bestehen will. Ob man einfach so durchkommen will oder ob man wirklich sehr gut abschneiden will. Für mich ist es klar, ich will jetzt nicht unbedingt mit einem super schlechten Durchschnitt alles bestehen. Aber für mich ist es auch nicht extrem wichtig, überall Einsatz zu haben. Ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne lernt. Kann mich öfter mal hinsetzen, manchmal auch nicht. Aber ja, für mich ist es eher ein kleiner Unterschied zum Eishockey.
Du hast gesagt, nicht überall eine Eins.
Ja, in manchen Sachen schon. Also mich zum Beispiel interessiert Psychologie eigentlich sehr. Und das war eigentlich auch so das erste Thema, was ich studieren wollte, Psychologie. Und im International Management, in meinem Studiengang, gibt es auch Sachen über Psychologie.
Wirtschaftspsychologie,
sowas.
Da die Verbindungen, ja.
Interkulturelle Psychologie. Ja. Und da will ich halt schon eher gut abschneiden. So, das ist einfach so für mich selber so ein bisschen wichtig. So selber ein kleines Ziel, dass man da vielleicht ein bisschen besser abschneidet, weil es mich halt sehr interessiert.
Okay, okay. Wie ist es auf dem Eis mit Fehlern? Da kriegst du nach einem Spiel, kriegst du nicht irgendwie eine Auswertung, 87% Zielerreichung, das sind die Fehler, das war richtig, das war gut mit so grünen Haken und roten Kreuzen.
Ja. Nee, ich glaube, da ist, ja, wenn es ganz schlecht lief, dann holt der Trainer einen vielleicht einmal rein und redet privat so persönlich mit einem. Aber ansonsten, klar, man kriegt eher als ganzes Team, glaube ich, so ein gewisses Feedback, ob man jetzt sich gut ans System gehalten hat oder eben nicht, ob das wie ein wilder Hühnerhaufen war auf dem Eis, was auch immer. Und ich glaube, so sich selber ein Feedback zu geben, manchmal kommt es vom Trainer, aber ich glaube, dass man sich das eher so selber ein bisschen zurechtlegt. Und da muss auch die Ansicht einfach klar sein, dass man sich nicht selber überschätzt und gut redet, sondern dass man wirklich hart ist und sagt, das war gut, das war schlecht.
Wie macht man das? Gerade als Verteidiger. Jetzt kommt der Teil, an dem wir uns wahrscheinlich ein bisschen fühlen werden, als ob wir uns wiederholen, weil wir uns das dann wahrscheinlich wiederholen. Ja, liebe Zuhörer, wir haben heute schon eine erste Aufnahme weggeschmissen bekommen vom Gerät. Aber da, für mich ist es trotzdem relativ interessant, da jetzt auch ein zweites Mal reinzuhören. Erstens, weil ich mich dann erinnern kann, ob du das Gleiche sagst wie vorher, ob du die Antworten schöner machst. Nee, weil ich es tatsächlich einfach spannend finde. Es gibt so viele Art und Weisen, wie man mit der eigenen Arbeit umgehen kann, wie man mit dem eigenen Tun umgehen kann. Und gerade bei euch Verteidigern, ihr habt halt nicht die Messung in Toren. Ja, klar, man kann Goals und Assists messen, aber wie misst man für sich selbst, ob das ein gutes Spiel war oder nicht, ob das eine gute Shift war oder nicht?
Ja, für mich persönlich, also ob es ein guter Wechsel, ein guter Shift war, klar, das hat man danach in der Analyse. Wir haben mittlerweile, die Technik ist super weit entwickelt. Wir können unsere Shifts einfach angucken, ganz normal. Und ja, dann muss man halt manchmal ein bisschen selber entscheiden, ob es gut war oder ob es schlecht war. Und ich glaube, so im Allgemeinen ist es einfach für mich persönlich Plus-Minus-Statistik. Da sind wir wieder. ja, das ist für mich so ein ausschlaggebender Punkt eigentlich, ob man als Verteidiger einen guten Job macht oder eben nicht.
Ich finde immer noch, die Plus-Minus-Statistik sagt zu wenig aus, weil die Plus-Minus-Statistik dadurch verzerrt wird, ob du vorne einen grandiosen Sturm hast oder hinten einen grandiosen Torwart. Die sagt so über die individuellen Fehler nicht so viel aus, finde ich.
Das stimmt auch. Klar, über die individuellen Fehler sagt es nicht allzu viel aus, aber ich sage, selbst wenn du jetzt, ob der Stürmer in der defensiven Zone spielt und wir kriegen ein Tor, ist ja genauso mit Schuld, wie wenn wir mit nach vorne gehen und ein Tor schießen. Also ich finde, jeder macht da seine Aufgabe. Und wenn ich von hinten raus einen guten Pass spiele nach vorne und danach drei Stürmer den Puck berühren und nicht nur zwei, kriege ich halt keinen Punkt, aber ich habe halt den Aufbaupass gespielt und dadurch halt zum Tor eingeleitet, sage ich mal. Teil.
Woran misst du für dich noch? Ja, das eine ist eine Zahl, Das andere ist, wenn du dir ein Spiel nochmal anschaust, du hast vorher erzählt, du schaust dir auf der App die einzelnen Wechsel an, schaust dir an, wie du gespielt hast, was du gemacht hast. Worauf achtest du?
Ja, erstmal auf mich. Und ich glaube einfach auf Sachen, die halt für mich relativ ausschlaggebend sind, wie ich mein Spiel gestalte. Ob es dann der erste Pass ist, ob ich, wenn ein Vorcheck kommt von den Gegnern, ob ich dann den ersten guten Pass spiele zu den Stürmern, ob ich vielleicht mal eine gute Körpertäuschung mache oder so, oder ob ich den Puck zum Tor bringe. Ich glaube, es sind viele Kleinigkeiten, letzten Endes für mich dann ein Spiel gut werden lassen. Und die schaue ich mir halt eben an, ob ich dann Sachen verbessern kann oder nicht. Das hängt dann immer von einem selber ab. Ich glaube, daran messe ich das für mich persönlich so ein bisschen, ob ich vielleicht nochmal einen Schritt hätte gehen können, ob ich vielleicht da den Körper hätte spielen können, was auch immer.
Wie ist es, wenn man sich ein Spiel nochmal anschaut und feststellt, dass man ein richtig gutes Spiel gemacht hat und vielleicht hat man selber auch nicht auf dem Eis gestanden, als die Tore gefallen sind, aber am Ende hat man verloren?
Klar, es ist ein Teamsport. Letzten Endes kann man sagen, man war vielleicht nicht Hauptschuldner. Das ist generell, eigentlich sollte man den nie suchen, weil es ist ein Teamsport, wie gesagt. Ja, es ist, man kann für einen selber sagen, das war eine gute Einzelleistung, aber im Vordergrund steht immer noch das Team. Und ich glaube, dass es bei vielen so ist, dass sie das Team wirklich vorne anstellen und selbst sagen, wenn sie ein gutes Spiel hatten. Und man schießt halt auch mal vielleicht als Stürmer zwei Tore dann, man verliert trotzdem. Klar, dann kommt man nicht in die Kabine nach einer Niederlage und ist dann super happy. Also das ist, ja, klar, von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Der eine freut sich dann innerlich, zeigt es vielleicht nicht so. Aber ich glaube, für viele oder für die meisten ist das Team im Vordergrund.
Wenn da jetzt so ein Spiel ist, man verliert, egal ob gut oder schlecht, wie geht man damit um? Ab wann merkt man, dass das Spiel verloren ist? Merkt man das schon auf dem Eis? Merkt man das erst nach dem Abpfiff?
Ja, das ist, je nachdem natürlich, wie der Stand ist, sollte natürlich niemals aufgeben. Das ist auch, ich glaube, keiner von uns würde 30 Sekunden vor Schluss nicht nochmal versuchen, nach vorne zu rennen und versuchen, ein Tor zu schießen. Jeder, ich gehe stark davon aus, dass generell jeder Eishockeyspieler bis zum Ende spielt und auch wirklich versucht, halt noch irgendwas zu machen. Ob es jetzt in der defensiven Zone ist und die vielleicht gerade einen Angriff fahren, natürlich versucht man dann nicht noch ein Tor zu bekommen. Aber genauso geht es auch nach vorne und man versucht natürlich, das Tor dann noch zu schießen, selbst wenn es 6-0 steht für die Gegner. Da muss halt trotzdem noch der Biss da sein, das Tor dann halt zu schießen.
Geht das?
Das geht. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie mental stark man ist. Für die einen geht es, für die anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber es sollte immer noch, ja, machbar sein, sage ich mal. Man sollte niemals aufgeben, finde ich.
Ist das was, woran du dich misst?
Ja, zum Teil. Diese Verbissenheit natürlich immer weiterzumachen, egal was darum steht, wie der Spielstand ist. Dieses einfach weitermachen, das gehört halt dazu. Und klar, daran messen sich, glaube ich, sehr viele.
Ich meine, ihr habt euch für einen Beruf entschieden, in dem man als Sportler nonstop im Wettbewerb steht. Und da ist so eine gewisse Wettbewerbsorientierung und so ein gewisser Siegeswille wohl vermutlich ganz nützlich.
Ja.
Was ist es noch? Was braucht es dann noch, dass man da nicht wegschmeißt, dass man da nicht den Schläger zerbricht? Schläger zerbrechen war auf der letzten Aufnahme, dass das Strafe kostet. Was braucht es, dass man diesen Siegeswillen aufrechthalten kann, auch wenn es mal blöd aussieht?
Ja, es ist natürlich vom Vorteil, dass wir ein Teamsport sind. Es sind die Mitspieler, die einen natürlich pushen. Da ist man nicht nur selber natürlich alleine für sich da, sondern hat auch seine anderen Arbeitskollegen, Freunde, die einen unterstützen. Und das ist ja in gewisser Weise auch wichtig, dass man da einfach zusammenarbeitet und die mentale Stärke halt nicht nur von einem alleine kommt, sondern eben vom ganzen Team. Ob es vom Trainer ist, ob es von unserem Betreuer ist, von den Physios, was auch immer. So, das gehört einfach alles mit dazu.
Habt ihr euch als Mannschaft drüber unterhalten, dass es vielleicht eine Änderung gibt von letztem Jahr, wo man die Mannschaft war, gegen die die anderen irgendwie mit 11 Toren hinten lagen, zu jetzt ist man Aufsteiger und ist vielleicht nicht mehr die Mannschaft, die irgendwie gefühlt jedes Wochenende 1 bis 2 Mal gewinnt?
Also wir haben uns nicht im Direkten darüber unterhalten, weil ich glaube, dass es für jeden klar ist, dass wir jetzt in der zweiten Liga sind, dass die Qualität steigt und dass wir nicht mehr das super Top-Team sind, sage ich jetzt mal. Wir können auf jeden Fall mitspielen. Das haben wir jetzt schon gezeigt, das erste Wochenende. Wir können mitspielen und wir sind auf jeden Fall, denke ich, nicht abstiegsgefährdet. Ja, letzten Endes ist es für jedem ist das selber klar, dass wir kein Top-Team sind. Und ich glaube, dass man das nicht unbedingt direkt ansprechen muss, finde ich.
Wir hatten vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es im Eishockey und im Sport generell einfach sehr ehrlich ist. Ja, wir hatten es davon, PowerPoint-Präsentationen. Da kommt man abends nicht nach Hause und sagt, was habe ich heute für eine schlechte PowerPoint-Präsentation gemacht? Man hat vielleicht nicht so den krassesten Wettbewerb, wer von uns beiden jetzt besser Geld am Bankschalter ausgezahlt hat. Aber es ist sehr, sehr klar, in welcher Liga man spielt. Es ist sehr, sehr klar, auf welchem Platz in der Tabelle man ist. Und es ist sehr, sehr klar, wo man selber irgendwie mit den Statistiken steht. Da ist sehr viel Reflexion gefragt. Du hast vorher gesagt, du guckst gerne auf die Statistiken. Jetzt hast du gerade aber auch gesagt, naja, uns ist klar, wir sind dieses Jahr nicht das Top-Team. Wir sind nicht das Team, das die Profis irgendwie ganz weit vorne sehen und die Beobachter oder die Sportkommentatoren. Worauf achtet man dann in diesem Jahr? Was sind die Zahlen, auf die man guckt? Was ist das, woran man sich in diesem Jahr misst? Woran man selber guckt, wie ich weiterkomme, wie ich selber weiterkomme? Wir hatten es davon, du bist 23. Du hast noch ein paar Jahre vor dir.
Ja, ich glaube, dass man natürlich, letzten Endes geht es um die Punkte. Mhm. Wenn man da jetzt mal einen Sieg einfährt, gibt es 3 Punkte. Und ich glaube, dass man im Allgemeinen natürlich, man versucht, relativ gut seinen Durchschnitt zu halten. Und im Allgemeinen versucht man sich daran zu messen und alles. Ansonsten, klar, als Team, was jetzt nicht unbedingt ein Top-Kandidat ist für einen Aufstieg oder für einen zweiten, dritten Platz, geht es einfach darum, die wichtigen Punkte mitzunehmen. Dass wir nicht jedes Spiel gegen Kassel gewinnen, ist klar. So. Nur finde ich halt, dass man, wenn man spielt, einfach Vollgas geben sollte. Und ich finde, man muss auch nicht auf super viele Tore achten. Man braucht nicht die beste Statistiken und alles, sondern muss halt einfach wirklich die Punkte mitnehmen, die man braucht. Man muss das einfach realisieren und dann so über die Saison kommen. Und ich glaube, dass wir da schon weit kommen können. Jetzt nicht unbedingt Top 3, wie gesagt, aber wir werden auf jeden Fall jetzt hoffentlich nicht um den Abstieg spielen.
Den einen Teil nehme ich der Antwort, ja, die Punkte mitnehmen, die man braucht. Man zählt die Punkte, das ist cool, das ist eine Sache, die man misst als Mannschaft. Woran misst man sich selber?
Ich glaube, das kommt ganz auf den Spielertypen an. Also wie gesagt, für mich persönlich ist es einfach die Plus-Minus-Statistik. Und halt,
also es bleibt auch da dabei.
Natürlich, also es ist zum Teil auch, manchmal macht man ein gutes Play, macht man mal was, sagen wir mal, Extravagantes auf dem Eis, was einen vielleicht dann zum Beispiel zum Tor führt oder man macht mal ein Tor oder so. Natürlich misst man sich auch selber daran. Man versucht ja natürlich ein Tor zu schießen. Ich meine, man versucht den Puck ins Tor zu bringen. Wenn man dann ein Tor schießt, dann ist das schon mal was Geiles. Nur glaube ich, dass für mich als Verteidiger nicht das Wichtigste, wie gesagt, die Tore sind.
Ich will an der Stelle nochmal kitzeln. Mhm. Du hast letzte Saison eine Plus-Minus in der Hauptrunde von 26 gehabt. Das ist eine ziemlich geile Plus-Minus.
Ja.
Jetzt ist dieses Jahr andere Liga, andere Mannschaft, alles bisschen mehr Druck vielleicht auch da. Wenn es dieses Jahr die Plus-Minus eine Plus 24 ist, statt einer Plus 26, bist du dann schlechter als letztes Jahr gewesen? Hast du dich dann schlechter entwickelt? Ist es dann rückwärts gegangen?
Rein von den Zahlen her, ja. Aber ich glaube, dass das, klar, wir sind jetzt in der zweiten Liga, das ist von der Qualität her nochmal was ganz anderes. Die Liga verbessert sich stetig. Das ist einfach, von Jahr zu Jahr wird die Liga besser. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, in der Plus 24 wäre ich auf jeden Fall nicht unzufrieden. Ja, natürlich sind es auch noch andere Dinge. Aber ich glaube, das ist halt, ich glaube, dass ich dann nicht wirklich schlechter bin, nur weil ich 2 Plus-Minus weniger habe als das Jahr davor.
Worauf zielst du hin? Was willst du haben am Ende der Saison? Was sollte dastehen?
Ja, man soll sich ja immer Ziele setzen und für mich persönlich wäre es gut, auf jeden Fall über der plus 15 zu sein.
Plus 15?
Plus 15. Mehr? Auf jeden Fall da drüber, in dem Dreh, würde ich es mir auf jeden Fall wünschen und ich versuche halt darauf hinzuarbeiten und dass das halt wirklich klappt.
Wie kriegst du das hin? Was tust du dafür?
Harte Arbeit.
Das ist eine Antwort, die ist super richtig, ja. Aber so nichts sagen.
Sie ist kurz und knackig. Nein. Ja, viel an mir arbeiten, das ist jetzt einfach wieder ein Schritt weiter, sage ich mal, von der Oberliga in die DL2. Das Spiel ist anders, es wird ein bisschen taktischer, manchmal auch ein bisschen schneller. Und da geht es einfach darum, dass ich mich persönlich halt einfach wirklich weiterentwickle. Und ich bin noch ein relativ junger Spieler. Und ich finde, dass es da einfach dazu gehört, halt für junge Spieler sich stetig weiterzuentwickeln. Und das passiert eben auf dem Eis, sowie auch neben dem Eis, im Athletik. Und halt vor allem in den Spielen. Und da versuche ich halt wirklich immer Vollgas zu geben, wirklich da zu sein. Auch wenn es manchmal nicht so gut klappt, muss man halt irgendwie damit klarkommen. Man muss sagen, nächstes Mal wird es besser. Halt analysieren, was man für Fehler gemacht hat. Und ich glaube, wenn man hart arbeitet und alles so hinbekommt, in der Traumvorstellung, dann könnte das mit dem plus 15 was werden.
Ich mag das. Ich mag das. Du hast gerade gesagt, hart arbeiten und analysieren, besser machen, analysieren, besser machen. Jetzt fällt
jetzt ist die zweite.
Witzig. ich bin umgezogen mit dem Podcast-Studio und wir haben jetzt ein großes Fenster hier im Raum und das habe ich abgehängt, dass wir da ein bisschen weniger Schall hinbekommen, aber irgendwie, dass die Paneele zum Abhängen funktionieren nicht. Falls ihr da draußen zufälligerweise euch mit Tontechnik auskennt und ihr habt eine Idee, wie man Fenster gut abhängen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder an podcast@steelers.de. Zurück zur harten Arbeit.
Ja.
Wir hatten es davon, okay, das eine ist Video, das andere ist Athletik, was du genannt hast. Bleibt dieses fiese Ding, diese Fehler, die man macht und die man immer und immer und immer wieder macht. Wie kriegt man die weg?
Manchmal gar nicht. Das ist eventuell, Fehler macht man und die passieren auch ein, zwei, dreimal. Es geht darum, eventuell beim nächsten Mal den Fehler kleiner zu halten. Wenn man vielleicht einen schlechten Pass gespielt hat, versucht man den halt nächste Mal ein bisschen besser zu spielen. Und wenn es dann wieder nicht klappt, dann versucht man es halt nochmal. Und wenn es dann wieder nicht klappt, dann muss es halt nochmal versuchen, weil das ist immer, das Eishockey ist eine sehr schnelle Sportart und Fehler passieren, die passieren auch immer wieder. Und man darf sich halt einfach nicht wirklich unterkriegen lassen. Wenn man den Fehler irgendwann gar nicht beheben kann, dann muss man sagen, okay, ich mache was anderes. Man sagt, ich kann keine Linkskurve laufen, dann muss halt nach rechts. So.
Wie geht man damit um? Du hast gerade selber gesagt, naja, dann spielt man den Pass nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, so lange, bis es besser wird. Aber wenn ich den Pass jetzt schon 8-mal gespielt habe und er ist 8-mal echt schlecht gewesen, will ich dann überhaupt noch aufs Eis und den ein 9. Mal spielen? Oder will ich gerade deswegen aufs Eis und ihn ein 9. Mal spielen?
Teils. Manchmal haben wir auch einen Glückstreffer. Kann ja auch mal passieren. Aber ich glaube, dass man schon versucht, wenn man einen Fehler macht, den beim nächsten Mal besser zu machen. Egal, wie oft er passiert. Wenn, sag ich mal, ein gutes Beispiel als Stürmer, man versucht, außen in die Zone reinzulaufen. Man verliert den Puck. Natürlich versucht man es dann nochmal. Und beim nächsten Mal klappt es vielleicht auch nicht. Und beim nächsten Mal sagt man dann, okay, ich mache es vielleicht ein bisschen anders. Dann spiele ich den vielleicht tief und hole ihn dann. So, und vielleicht spielt man den Pass dann über die Bande oder ein bisschen anders, sag ich mal. So eine kleinen Justierungen, sag ich mal, die das vielleicht ein bisschen verändern, die es dann am Ende funktionieren lassen.
Aber jetzt sind da ja auch auf dem Eis nochmal Leute, die die falschen Farben tragen und die wollen auch noch, dass man Fehler macht. Wie geht man damit um, dass da Leute sind, die nichts sich sehnlicher wünschen, als dass du Fehler machst?
Ich glaube, das blendet man sehr gut aus. Man versucht, sein Spiel durchzuziehen. Egal, was die anderen machen. Und wenn man dann einen Fehler macht, dann tut man halt alles dafür, um den Fehler wieder auszubessern. Wenn man einen Pass spielt und der Pass landet beim Gegner auf dem Schläger, dann versucht man halt den Puck wieder wegzunehmen. Das ist dann, glaube ich, relativ egal. Der Gegner will, dass man einen Fehler macht. Das ist eher, dass man dann halt wirklich einfach weitermacht und das erstmal geschehen lässt. Dann vielleicht im Nachhinein sich Gedanken darüber macht.
Gibt es das, dass man merkt, dass ein Gegenspieler was am eigenen Spiel sieht was er ausnutzen kann, eine Schwäche im eigenen Spiel sieht, identifiziert und dann darauf hindrängt, dass diese Schwäche zum Tragen kommt?
Klar, also als Beispiel jetzt einfach, wir haben vor jedem Spiel Analyse, wie der Gegner spielt und wir sehen auch, wo die Fehler sind, wo die Mängel sind im System, ob die Mitte ein bisschen freier ist, ob man die Verteidiger mehr nutzen kann im offensiven Drittel. Und klar, man versucht, den Gegner da so hinzudrücken, dass er eben die Fehler macht. Und darauf versuchen wir natürlich auch hinzuarbeiten. Das passiert, das ist ganz normal, dass man bei jedem Spiel, man analysiert den Gegner und man weiß, wo die Mängel sind.
Das heißt, die wissen auch, wo deine Mängel sind.
Das ist richtig.
Gemein.
So ist das Spiel. Wenn ich keine Mängel hätte, dann wäre es ja viel zu einfach.
Von den Fehlern mal ein Stück weiter. Wir hatten jetzt so ein bisschen über Mentalität gesprochen, über Fehler gesprochen. Wie ist es in der Mannschaft im Zusammenspiel? Wer bist du da? Wo bist du da? Was bist du da? Wie funktioniert das da?
In der Mannschaft auf dem Eis, da sehe ich mich eher als defensiver Verteidiger. Ich bin jemand, der hinten raus guten ersten Pass spielt, meistens. Und eben so wenig Gegentore wie möglich zulässt. Ich glaube, das ist meine Aufgabe. Und so sehen mich, glaube ich, auch die Trainer und die Spieler, die anderen. Ich bin jetzt nicht der, der vorne irgendwelche Kunststücke macht. Will ich auch gar nicht sein. Ich bin eher lieber hinten, lasse keine Tore zu und das ist so für mich meine Hauptaufgabe.
Wie funktioniert das in der Dynamik mit den anderen?
Richtig gut. Also der Trainer versucht natürlich, die Spieler immer so zusammenzusetzen, dass du eventuell natürlich erstmal einen linken, einen rechten Verteidiger hast, die jeweilige Seite.
Wo spielst du lieber?
Das ist mir relativ gleichgültig. Ich spiele links wie rechts. Ich habe mein ganzes Leben schon links mal rechts gespielt. Das finde ich immer relativ egal. Und ja, klar, man versucht, einen defensiven und einen eher offensiven Verteidiger zusammenzupacken. Der eine kann eben gut nach vorne arbeiten, der andere ist eher hinten, sehr sicher. Manchmal hat man es natürlich auch, dass zwei defensive Verteidiger zusammenspielen. Dann funktioniert es hinten noch besser. Ja, das ist immer unterschiedlich. Es gibt so viele verschiedene Spielertypen.
Wie funktioniert es mit Kommunikation auf dem Eis?
Manchmal gar nicht. Ja, das ist klar, man ist manchmal fokussiert aufs Spiel. Man hört den Mitspieler nicht, wenn er irgendwie ruft Pass oder Spiel rüber, Spiel dahin. Das hört man nicht immer. Ich glaube, so ein bisschen, natürlich, man hört auch sein Bauchgefühl. Aber man versucht sich auch zu konzentrieren, wenn die Mitspieler eben rufen oder Call geben, sage ich mal, um das nächste Play zu machen. Manchmal funktioniert's, manchmal sind die Fans zu laut ab und zu. Manche kriegen es gut ausgeblendet, aber dann hörst du halt trotzdem nicht deinen Mitspieler rufen.
Du hast gesagt, die Fans sind zu laut. Müssen wir die abschaffen?
Ja, Totenstille.
Wie beim Tennis. Muss ganz leise sein.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich finde es super, wenn man angefeuert wird, dieses Gefühl, wenn man aufs Eis kommt und da sind Leute, die Spaß daran haben und dich anfeuern und die wollen, dass du gewinnst. Das ist so ein bisschen, es gibt einem sehr guten Push.
Wenn wir da gerade drüber sind, dabei sind. Ich komme gleich nochmal zurück zu dem auf dem Eis und sich vielleicht nicht hören und sich anschreien. Wie ist das? Du hast es ja gerade selber gesagt, das ist ein schönes Gefühl, wenn man da reinfährt und dann feuern die einen an und wollen, dass man gewinnt. Wie ist es, wenn man reinfährt und viertes Spiel gegen Hannover letztes Jahr und dann rollt da der Zug durch die Eishalle und die ganze Eishalle ist grün-weiß-blau?
Schon wieder Gänsehaut. Also es ist, ja, ein unbeschreibliches Gefühl, ich glaube, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Ich kenne ein paar Jungs von denen, die Choreos gemacht haben. Das ist unfassbar. Das ist ein Gefühl, was man eigentlich nicht so oft im Leben erlebt. Das ist echt krass. Und es gibt einem auch für das Spiel einfach mal so viel Energie, die von außen wirklich kommt. Das, ja, ist sehr schön. Ein sehr gutes Gefühl.
Funktioniert extrinsische Motivation dauerhaft?
Zum Teil. Ich glaube, dass das sehr viel mit der Psyche macht, dass man außerhalb wirklich den Zuspruch hat, dass man das schaffen kann und die ganzen Fangesänge und alles, auch wenn es manchmal ein bisschen grenzwertig ist, was da so gegeben wird. Aber ja, das ist klar, es ist ein eigentlich so gut wie dauerhafter Zustand. auf dem Eis, wenn man spielt, hat man es vielleicht manchmal nicht so, aber sobald man auf der Bank ist und man hört, wie die ganze Halle bebt, das ja, gibt einem immer einen kleinen Push.
Gibt es andere extrinsische Motivationsfaktoren, die dich pushen? Mal von Fans abgesehen?
Ja, natürlich, also öfter mal kommt auch eine kleine Nachricht von meiner Mutter oder so und sagt, komm, Vollgas, heute packst du und alles. Aber auch von den Mitspielern oder auch mal irgendwie anders von der Freundin zum Beispiel. Natürlich hat man schon recht viel.
Ist es da mehr ein sich beweisen wollen dann, was dann rauskommt und was dann den Push gibt? Oder ist es ein, ich mache das für dich? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Klar, es ist zum Teil ein bisschen was zurückgeben, auch an die Fans und an das Team generell. Man spielt ja fürs Team natürlich. Ja, das ist, man macht es in erster Linie, glaube ich, nicht unbedingt nur für sich selber. Das ist eher so ein für alles, was auch drumherum ist. Man bezieht alles mit ein.
Wie ist es mit Geld? Wärst du mehr motiviert, wenn du 3,50 Euro mehr bekommst?
Auf jeden Fall. Nein, also klar, Geld spielt auch eine Rolle, weil davon leben wir. Und ich glaube, wir haben ein sehr gutes Privileg, dass wir natürlich auch, ich meine, wir kommen aus ganz Deutschland, wir kriegen eine Wohnung, wir kriegen ein Auto und ein Gehalt. Also man kann sich da wirklich nicht sonderlich beschweren und es ist, finde ich persönlich, einfach ein Privileg, dass man sowas hat. Und ich glaube nicht, dass da Geld unbedingt eine starke Motivationsrolle spielt. Klar, wenn man mehr Geld bekommt, ist es im Endeffekt schön, aber es motiviert einen nicht unbedingt mehr.
Ist eher ein Hygienefaktor. Wenn es nicht da wäre, wäre es ein Problem.
Ja.
Okay. Was kann ein Verein noch geben, dass man als Spieler sagt, boah, da hätte ich mehr Bock drauf?
Eine sehr schöne Kabine. Ich habe die ja letzte Saison für 2 Tage miterlebt und dann war ich beim Brand in der Halle.
Du hast sie angezündet?
Nee. Aber ich stand tatsächlich vor der Kabine und dann war auf einmal eine schwarze Wand vor mir, als ich die Tür aufgemacht habe. Ja, das, die Kabine, das so ein bisschen, es gibt einem so ein gutes Gefühl, wenn man reinkommt und man kommt gerne dahin, weil man sich wohlfühlt.
Ja.
Das spielt für mich persönlich eine sehr große Rolle. Genauso auch mit der Wohnung und alles.
Wie war das letztes Jahr? Du hast es gerade selber gesagt, sollte es jemanden geben, der es nicht mitbekommen hat? Ich glaube fast nicht, aber letztes Jahr gab es einen Brand. Die Sauna hat gezündelt und am Ende musste man die komplette Kabine rausreißen und ich glaube, die Hälfte der Podcasts, die ich da unten gemacht habe, es hat grundsätzlich immer noch nach Feuer und nach Brand gestunken, nach Monaten. Ihr wart in der dann Gästekabine, genau. Theoretisch. Und die Gäste waren ganz woanders.
Die waren auf der Seite von den Strafbänken darunter, okay. Den Zuschauerringen.
Und wie war das? Was war da anders? Was hat das mit euch gemacht? Wie war das generell? Das Zuhause hat gebrannt.
Ja, also ich war ein bisschen länger schon da. Ich war, glaube ich, 5, 6 Tage schon da und war dann 2 Tage habe ich die Kabine miterlebt. Ich habe sie gesehen und dann bin ich in die Gästekabine und war leicht enttäuscht. Aber ja, ich finde, dass unser Betreuer von letztem Jahr, Marco, der hat einen super Job gemacht. Klar, die Plätze waren nicht super, das war nicht gepolstert, du hattest nicht unbedingt allzu viel Platz und alles, aber ich glaube, dass uns das so ein bisschen näher zusammengebracht hat, auch als Team, dass wir auch alle so ein bisschen geholfen haben irgendwie und das alles hinbekommen haben. Das war trotzdem doch eine sehr coole Erfahrung und ich fand die Kabine gar nicht so. Das war alles akzeptabel.
Und wie ist die neue jetzt?
Ich glaube, in der 2. Liga gehört die mit zu den Top 5 Kabinen, die du hier hast. Die ist, du hast alles, du hast eine Sauna, du hast ein Kältebecken, du hast eine normale Dusche, einen Physioraum, einen Trainerraum, Raum für das Equipment. Du hast eigentlich wirklich alles, was du brauchst. Kannst eigentlich nicht mehr verlangen. Und das ist einfach ganz schön, nach dem Training mal in die Sauna zu gehen, danach ins Kältebecken und einfach ein bisschen zu entspannen, wie so eine kleine Wohlfühloase. Schön.
Ruheort.
Ja.
Gut, das war der kleine Ausflug. Zurück zur Dynamik, wo wir eigentlich waren und zur Kommunikation auf dem Eis, neben dem Eis. Wie funktioniert Kommunikation mit Mitspielern? Auf und auch neben dem Eis?
auf dem Eis meistens sehr laut. Ja, das ist eher ein Rumgeschrei. Und klar, du versuchst dich so kurz zu halten, wie es geht, um einfach dem Mitspieler jetzt nicht irgendwie ein falsches Signal zu geben. Wenn du da zu viel redest und sagst, lauf jetzt nach links oder nach rechts, das sollte man halt möglichst vermeiden.
3 Schritte geradeaus, dann 2 nach links.
Nee, man sollte schon versuchen, einfach nur zu rufen für einen Pass oder vielleicht mal einen Call geben, dass man die Bande hochspielen soll oder ein Quick-Up, dann jetzt mal einfach schnell hoch zum Außenstürmer und alles. So ist das eher auf dem Eis. Kurz und knackig, einfach damit es für jeden verständlich ist und man auch relativ schnell reagieren kann.
Neben dem Eis?
Neben dem Eis ist, ja, ich glaube, wir sitzen öfter mal in der Kabine und reden relativ lange und quatschen miteinander. Das ist, gehört dazu, man kennt sich erstmal noch nicht. Man versucht erstmal so eine gewisse Freundschaft, Bindung aufzubauen mit den anderen Spielern, sage ich mal. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen, dass man auch vielleicht ein bisschen länger in der Kabine sitzt oder mal was zusammen essen geht und sich einfach unterhält und sich einfach so ein bisschen kennenlernt.
20 Kollegen, man ist enger als in den meisten anderen Berufen mit Sicherheit. Man ist aber auch nicht mit jedem befreundet. Wie entwickeln sich da Freundschaften? Wodurch entwickeln sich die?
Ich glaube, das ist relativ spontan. Ich verstehe mich mit Bastian Ecke sehr gut und er sagt immer, für ihn war der ausschlaggebende Punkt, dass ich ihm beim ersten Mal, wo wir so zusammen ein bisschen draußen waren, da waren wir im Rössle im Bietigheim, habe ich ihm ein Bier ausgegeben. Und da hat er gesagt, das ist er.
Ja. Liebe auf das erste Bier.
Ja.
Blick oder so.
Nee, aber ich glaube, das ist eher spontan. Mit dem einen connectest du relativ schnell und dann ist es vielleicht im Endeffekt doch nur so, ja, okay, es ist eine Freundschaft, man kennt sich. Und bei dem anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber man merkt dann so, man hat doch viele Gemeinsamkeiten, man kommt recht gut miteinander klar. Und das ist, glaube ich, recht unterschiedlich. Und für mich ist das so ein bisschen, man hat ja, wie sagt man, Social Battery. Und die einen nehmen halt der Energie und bei den anderen ist es eigentlich egal. Mit denen kannst du dich immer unterhalten und immer reden. So.
Woran machst du eine gute Freundschaft fest?
Ich glaube, wenn man für den anderen einstehen kann und man sich auf ihn verlassen kann. Also ich habe viele Freunde von früher, sag ich mal, aber von denen sind 5, 6 wirklich geblieben und im engen Freundeskreis. Und wenn die sagen, um 4 Uhr, kannst du mich abholen? Natürlich. So, und ich finde, sowas macht eine gute Freundschaft aus, dass man für den anderen einfach da ist, egal wann, egal wo.
Woran erkennt man gute Freunde? Außer, dass man sie morgens um 4 selber anruft und sich abholen lässt.
Ja, das ist recht unterschiedlich. Ich glaube, dass man das gar nicht so gut erkennt. Ich glaube, jeder hat so seine eigene persönliche Schiene, die er fährt mit jedem Freund. Und es drückt sich halt immer anders aus. Es ist wie Liebe, eigentlich.
Ich bleib da dabei. Ich find das schön. Es ist wie Liebe eigentlich. Wie ist es für die Liebe, wenn man alle 2, 3 Jahre diesen Ortswechsel hat? Also ja, klar, du hast den Jugendbereich komplett in Berlin gehabt, aber dann Freiburg ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Dann 2 Jahre dort und gerade wenn so die sozialen Bindungen fester werden und die Beziehungen fester werden und man langsam weiß, welches Restaurant können wir heute Abend zum Abendessen gehen oder seine Regulars hat, mit denen man irgendwie was tun kann. Und dann ist man auf einmal in Bietigheim.
Ja, natürlich, das ist schwierig. Ich glaube, ich hatte nicht so ein großes Problem, dadurch, dass ich ein paar Spieler von früher gekannt habe, zum Beispiel Tamás Kania oder Marvin Drothen von letztem Jahr. Die habe ich zusammen im Nachwuchs gespielt in Berlin. Das hat es mir ein bisschen einfacher gemacht. Aber als ich die erste Saison nach Freiburg gegangen bin zum Beispiel, das war erst einmal richtig von zu Hause weg und dann direkt 800 Kilometer gefühlt. Das war ja eine sehr angespannte Situation am Anfang. Ich bin eine Person, ich bin auch eigentlich gerne für mich alleine, aber in den Momenten manchmal habe ich mir gedacht, oh, ich wäre gern zu Hause oder hätte gern jemanden bei mir. Aber das hat sich dann auch in Freiburg recht gut entwickelt, dass man natürlich Bekanntschaften geschlossen hat, Freunde hatte und alles. Dann wieder weg. Ja, war ein bisschen blöd, sage ich mal. Ich freue mich, hier zu sein. So, aber ja, es ist nicht einfach.
Ich finde es generell sehr, sehr spannend, weil es hat dieses lachende und dieses weinende Auge. Man kriegt da alle 2 Jahre, kriegt man irgendwie so einen neuen Freundeskreis und neue Menschen und die werden einem wichtig und man erlebt so emotionale Höhepunkte oder fies aufs Maul bekommen und blöd hergespielt werden und verlieren und was nicht alles. Das ist ja viel emotionaler und viel tiefer als das, was man irgendwie in der Bank hat. Ja. Gleichzeitig ist aber auch der Wechsel drumherum krasser, weil man jedes Mal aus dem privaten Kreis rausgeht. Gibt es irgendwas, was man dann nebenher macht, dass man sagt, okay, gut, ich brauche irgendwie Kleintierzüchterverein und gehe Hasen züchten in meiner Freizeit, weil ich da irgendwie in so ein Klientel reinkomme. Ich gehe in die Kirche, ich habe keine Ahnung. Gibt's da was?
Ich glaube, also wenn du den Kontakt zu gewissen Personen halten willst, dann kannst du auf jeden Fall mit denen einfach telefonieren oder du machst irgendwie mal was im Sommer dann natürlich aus. Das ist immer in 8 Monate die ganze Saison, wo man sich vielleicht dann nicht sieht, wenn man weiß, der andere ist auch beschäftigt, dann macht er den gleichen Sport wie du.
Ja.
Für den einen ist dann früher aus, für den anderen eher später. Aber wenn man einen dann wirklich sehr, also wenn man mit jemandem eine gute Freundschaft eingegangen ist, dann kann man sich auf jeden Fall irgendwie verabreden, sag ich mal, und treffen. Das ist auf jeden Fall möglich. Und wenn nicht, dann zockt man halt oder so. Keine Ahnung, je nachdem, wenn derjenige auch zockt, dann ja.
Mit Basti quer über die Straße rüber zocken.
den kann man auch mal so treffen. Aber den sehe ich oft genug in der Kabine.
Machst du was neben Eishockey her? Hast du dir irgendwas gesucht? Außer Studium, klar. Da lernt man wahrscheinlich auch nochmal Leute kennen. Wobei online ist
es
schwieriger.
Online ist es tatsächlich etwas schwieriger. Man hat ein paar WhatsApp-Gruppen, in die man reingehen kann und alles. Aber das ist sehr sachlich, eher weniger auf irgendwie kennenlernen, sondern nur, ja, hier, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, könnt ihr bitte ein paar Formulare ausfüllen, ein paar Fragebögen und alles. Also da spielt das eigentlich wirklich nicht so eine Rolle. Sonst neben dem Eis, wie gesagt, durch das Zocken halte ich noch ein bisschen Kontakt zu ein paar Freunden und sonst eigentlich bin ich relativ wenig so neue Freunde, sage ich mal, durch Freizeitaktivitäten, die ich betreibe. Jetzt zum Beispiel, ich spiele gerne Golf, ich mache meine Platzreife und da ist jetzt auch, wenn ich golfen gehe, entweder für mich alleine oder eben mit welchen vom Eishockey.
Ja.
Von den Jungs.
Gibt es eine gewisse zusätzliche Stabilität, wenn man da mit den Jungs nochmal was anderes nebenher macht, wenn man da nochmal neben dem Eis unterwegs ist?
Ich glaube ja. Nicht persönlich, weil ich würde auch sagen, wir waren letzte Saison vielleicht nicht das qualitativ beste Team. Wir hatten auf jeden Fall am meisten Spaß zusammen. Wir waren einfach, wir haben uns super verstanden. Das war wirklich, hat eigentlich fast alles gepasst. Du hattest keinen, der wirklich aus der Reihe getanzt ist. Das war alles miteinander und wir haben auch hier neben dem Eis gemacht. Wir waren essen, wir waren mal hier, wir waren mal da. Und ich glaube, das gehört schon sehr dazu. Das braucht man auch.
Wie kannst du da der Mannschaft noch eine gewisse Stabilität geben?
Ja, als junger Spieler glaube ich, manchmal ein bisschen einfach nach der Pfeife tanzen von den Alten. Das gehört halt leider dazu.
Ja. Für die Zuhörer, die Mundwinkel sind gerade sehr weit oben.
Einfach versuchen, das Leben nicht sonderlich zu erschweren. Man versucht zu helfen, wo man kann. Vor allem jetzt als junger Spieler. Ich meine, wir müssen, klar, wir haben gewisse Aufgaben. Wir müssen den Bus manchmal sauber machen und alles und mal hier gucken, ob die Spülmaschine ausgeräumt ist und alles. Ja, halt einfach suchen, denen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und auch einfach für die anderen da sein. Und ich glaube, das nimmt sich auch jeder so ein bisschen vor, einfach ein guter Mitspieler zu sein, der morgens in die Kabine kommt, vielleicht mal einen kleinen Witz macht und so und einfach ein bisschen Spaß reinbringt. Und ich glaube, da sehe ich mich auch so.
Wie kannst du auf dem Eis Stabilität geben?
Indem ich die Sachen vom Trainer befolge. Nein. Durch viele Sachen eigentlich einfach versuchen, so gut zu spielen, wie es für mich persönlich möglich ist und versuchen, auf dem Eis zu unterstützen. Das versuchen wir generell, einfach die Mitspieler unterstützen, auf der Bande vielleicht mal sagen, hey, gut gemacht. Auch wenn man sieht, dass mal ein Älterer vielleicht einen Fehler gemacht hat und dann auf einmal sagt, so, scheiße und was weiß ich. Und so, ja, komm, weiter, auf. Selbst wenn ich da jetzt junger Spieler bin, da sehe ich mich eher eigentlich mit den anderen auf einem Level.
Die Frage muss ich stellen, du studierst Management. Wenn du dir den Weg freihältst, einer Management-Karriere anderen Leuten zu sagen, wo es hingeht, siehst du dich als angehenden Führungsspieler einer Eishockeymannschaft? Ist das was, wo du hin willst? Ist das was du anvisierst?
Ich würde sagen, im Endeffekt ja. Ich würde gerne ein Team anführen und ich würde gerne eine Führungsposition einnehmen. Mhm. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie gerne Befehle gebe oder so oder was weiß ich. So ein Typ bin ich eigentlich nicht. Es ist eher so, dass man den anderen auch was Gutes tun will, weil ich weiß, was mir geholfen hat. Mhm. Und so würde ich das auch, glaube ich, dann gerne umsetzen. Für mich persönlich war jetzt noch nicht so lange Profi, aber Raibo war ein super Kapitän letzte Saison. Der hat uns sehr viel Mut zugesprochen und hat uns immer wieder motiviert. Und ich glaube, dass ich irgendwann auch gern so wäre. Das hört sich jetzt vielleicht an, dass ich so ein kleines Kind wäre und er keine Ahnung wo.
Nee, aber es ist doch ehrlich. Also, ja. du sagst es selber. Du spielst seit 2 Jahren. Was fehlt dir? Was brauchst du noch, um da hinzukommen?
Erfahrung. Ich glaube, das ist so ein bisschen, der Preiro bringt auch so eine gewisse Ruhe rein. Das ist kommt einfach mit dem Alter, glaube ich, dass man so ein bisschen abgeklärter ist. Und auch so die das Respektlevel einfach bei ihm so ein bisschen höher gesetzt ist, sage ich mal. Beim jungen Spieler ist das natürlich jetzt auch nicht auf Null. Klar, man hat immer dem gegenüber ein bisschen Respekt zu zollen und alles. Aber bei ihm ist das einfach halt ein bisschen höher, weil er eben die Erfahrung hat, weil er eben weiß, was er macht. Nicht immer, aber meistens.
Nationalmannschaft, wäre das was für dich, wo du sagst, das würde dich mal hinziehen?
Ich war in U16, U17 Nationalmannschaft im Camp in Füssen. Das ist klar, das ist eine Sache, die man gerne erreichen wollen würde, aber es ist nicht unbedingt nötig. Mhm. Weil es sind aus keine Ahnung wie vielen Spielern, ist es eine Mannschaft, die letzten Endes dann Nationalmannschaftsspiele dann bestreitet. Das wäre auf jeden Fall schön, aber es ist nicht zwingend.
Gibt es andere Ziele, die du dir gesteckt hast? Weil wie gesagt, du hast 10, 15 Jahre. Wenn man Teile anschaut,
ja,
sind 15 gut möglich.
Ja, klar, früher hat man gesagt, man würde gerne in der NHL spielen. Der Traum ist dann recht spät eigentlich flöten gegangen, aber hat es dann auch irgendwann aufgegeben.
Pavel sagt heute noch, dass es möglich wäre.
Pavel sagt, ich könnte es heute noch schaffen, aber das bezweifle ich. Ja, natürlich, erste Liga, das ist einfach so von damals, vom Kindsein, ist das einfach so ein Ziel, was man sich gerne erfüllen würde. Und darauf versuche ich halt hinzuarbeiten, dass es irgendwann eventuell soweit ist. Ob es ein Bietigheim ist oder nicht, schön wäre es. Aber darauf will man schon hinarbeiten und das ist, ja.
An der Stelle mache ich jetzt einfach den Cut, weil ich finde den Gedanken gut, dass du mir gerade versprochen hast, dass wir mit Bietigheim jetzt dann aufsteigen und dich dann nächstes Jahr in der ersten Liga sehen. Doch, ist nächstes Kalenderjahr, nächste Saison, nächstes Kalenderjahr. Ja. Großartig. Es wäre auf jeden Fall der Ruf der Fahrstuhlmannschaft zu 100% erfüllt.
Ja.
Liebe Zuhörer, wenn es euch Spaß gemacht hat, mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich war zwischenzeitlich sehr genervt, weil wir das gleiche Gespräch 2-mal angefangen haben und dazwischen ordentlich was weggeworfen haben. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schreibt mir auch gerne an podcast@steelers.de. Mich würde momentan ganz besonders interessieren, wie würdet ihr denn einem englischen Podcast gegenüberstehen? Hättet ihr darauf mal Lust auf eine englische Folge? Wäre nämlich spannend, nachdem wir jetzt so viele Menschen haben, die Englisch sprechen bei uns im Kader. Lasst euch mal durch den Kopf gehen, sagt mir, was euch gefällt. Bis dahin, bis ich von euch lese, höre, wünsche ich euch eine allerwunderbarste Zeit. Und dir vor allem, Mick, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg bei den nächsten Spielen. Ich freue mich drauf zu sehen. Aus dem ersten Teil des Gesprächs weiß ich ja, worauf ich achten muss.
Die Beine, ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken. Kommt alle zum nächsten Spiel.
Kommt alle zum nächsten Spiel. Lasst euch gut gehen. Bis dahin. Ciao.